ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche gerne mit Menschen, die die wichtigen gesellschaftsrelevanten Themen in den Social Media ansprechen und damit Hunderttausenden das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Und meine Gästin in dieser Folge ist auch so eine.
Talk mit Thies.
Und ja, er war halt nicht scheiße zu mir. Da habe ich doch gefälligst dankbar zu sein. Das ist so, ja, du darfst dich auch von netten Männern trennen. Ich habe das halt gemacht, weil ich so Bock drauf hatte und für mich war das so ein Underdog-Ding. Also niemand irgendwie aus meiner Uni oder so hatte irgendwie YouTube geguckt und ich fand das so cool, als ich das entdeckt habe. Ein Video ging mal richtig viral, da habe ich die Menstruationstasse getestet. Ja, und das hatte über 1 Million Views, weil ich bin nämlich im Krankenhaus gelandet. Mir ist richtig aufgefallen, so wenn wir miteinander sprechen, sprechen wir am Ende über Männer. So, mich hat das so genervt. Ich war so, können wir bitte über was anderes sprechen als über Männer?
Sylvie Carlsson gehört zu den erfolgreichsten und einflussreichsten deutschen YouTuberinnen im Bereich Reality-TV und Popkultur-Kommentare zum Beispiel. Sie ist auch eine von den deutschsprachigen Creatorinnen, die sich vom klassischen Lifestyle-Content zunehmend hin entwickelt haben zu gesellschaftlicher Einordnung, Kulturkritik, wie es ja heißt. Auch das Wort wird gleich noch eine Rolle spielen. Oder auch Mental Health-Themen. Mit ihren Texten und Inhalten möchte sie Frauen empowern und die Feminismusbewegung fördern. Sie hat schon so viel gemacht in ihrem Leben. Sie hat schon eine eigene Schmuck- und Klamottenkollektion auf den Markt gebracht. Sie hat Songs und Musikvideos veröffentlicht. Aber bekannt wurde sie über YouTube, wo sie zunächst einmal Comedy, diverse Challenges und Unterhaltung gemacht hat. Heute allerdings möchte sie die Welt und sich selbst verstehen und verständlich machen. Immer mit Blick auf gesellschaftliche Strukturen und individuelle Erfahrungen. Und über die schreibt sie auch in einem Buch. Das heißt Good Girl Exit, vom Ende der weiblichen Verfügbarkeit. Darin geht es um die permanente Anpassung, die Frauen in der Gesellschaft vornehmen müssen, um akzeptiert zu werden. Und die Frage ist, wie schafft man den Ausstieg aus dieser Good Girl-Prägung, diesem anerzogenen Drang, Männern gefallen zu wollen, sich so zu benehmen, wie die Gesellschaft das erwartet. Thema Care-Arbeit. Wer fühlt sich verantwortlich für Organisation, oft innerhalb einer Familie? Wer besorgt die Geschenke? Es sind die Frauen. Frauen, die immer noch versuchen, sich so zu kleiden, dass sie weder zu sexy noch zu ungepflegt sind. Die sich entschuldigen, obwohl man überhaupt gar nichts falsch gemacht hat. Alles anerzogen. Die permanente Selbstbeobachtung. Bin ich zu laut? Bin ich zu direkt? Wer sorgt dafür, dass sich alle wohlfühlen? Es sind die Frauen. Wie findet man einen Exit aus dieser Good Girl-Prägung? Sylvie hat versucht, den Ausstieg zu finden. Leicht ist es nicht. Aber ganz interessant, was sie alles ausprobiert hat. Darunter zum Beispiel keine Männer mehr zu daten. Sogar gar nicht mehr zu daten. Was sie daraufhin über sich selbst herausgefunden hat und ob sie jetzt glücklicher ist, das erzählt sie in diesem Podcast. Außerdem taucht sie auf in der ARD-Doku The Swift Years über Taylor Swift. Als langjähriges Swiftie tut sie sich momentan allerdings ein bisschen schwer mit dem Superstar. Woran das liegt, auch darüber sprechen wir kurz. Viel Spaß!
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag!
Hallo, ich freue mich.
So, Sylvie, Content-Creatorin, die mittlerweile viel Gesellschaftliches einordnet und Kulturkritik macht. Ich hasse dieses Wort.
Ja.
Du auch?
Fühle, ja.
Aber es heißt immer Kulturkritik. Und dann denke ich, ja, aber vielleicht kann man das wirklich so nennen. Das bringt es dann wirklich auf einen Punkt. Aber es ist ein wahnsinnig sperriges Wort, oder?
Es klingt auch so hochgestochen.
Oder?
Ne? Also so unnahbar Kulturkritik.
Ich weiß, die Kulturkritikerin. Naja, aber es ist ganz viel Gesellschaft dabei, Mental Health Themen. Du hast aber auch alles Mögliche gemacht. Du empowerst Frauen mit dem, was du machst, mit deinen Beiträgen, mit deinen Texten. Kommt auch ein Buch jetzt raus, Good Girl Exit heißt das. Dann erst einmal herzlich willkommen hier.
Danke. Ja, ich hoffe doch, dass ich das tue.
Ja. Ich denke, du bist schon in Kontakt mit deinen Followern. Die melden sich ja auch, wenn du irgendwas Falsches über Taylor Swift sagst. Ja, es gibt ja die neue Doku auch in der ARD, über die wir auch sprechen wollen. The Swift Years, auch da bist du als, ja auch Swiftie, ehemalige Swiftie, vielleicht nicht mehr Swiftie und erzählst ein bisschen aus deiner Sicht über Taylor. Bist du noch Swiftie?
Na, ich glaube nicht. Also ich bin sehr unsicher mittlerweile.
Auch interessant.
Ich würde sagen, ich befinde mich in einer sehr großen Spannung. Ich würde aktuell eher zu Nein tendieren. Aber nicht, weil ich jetzt in so einen Hate gegen sie verfallen will. Das finde ich nämlich auch immer ganz schlimm. Aber ich, keine Ahnung, wir haben uns auseinandergelebt, kann man sagen.
Ja.
Vielleicht ein bisschen. Aber ich liebe immer noch ihre Musik von früher.
Von früher?
Ja, von früher. Von vor 3-4 Jahren und alles davor.
Was ist mit der neuen Musik? Was ist mit den neuen Songs?
Ja, das ist ja auch auf alle Fälle was Persönliches, aber für mich war das, also das letzte Album hat mich halt gar nicht abgeholt. Das ist halt, es ist einfach Geschmackssache, was das betrifft, aber ich glaube, was so am meisten reingehauen hat, waren, glaube ich, so die politischen Entwicklungen und das politische Klima, in dem wir uns halt gerade befinden. Und ich meine, mit ihrer Nichthaltung, was dann da passiert ist oder nicht passiert ist, eher gesagt, so die letzten Jahre. Ich kann es verstehen, woher das kommt, ne, weil...
Sie hat sich relativ spät geäußert. Ja, alle anderen Popstars haben Stellung genommen, einfach für wen sie sind. Sie hat, glaube ich, sehr lange, wie wir in der Doku sehen, auf sich warten lassen.
Ja, aber man vergisst halt auch so ein bisschen, dass bei ihr auch Anschlagsdrohungen waren und auch also Leute auch wirklich zu Schaden gekommen sind und auch Kinder einfach getötet wurden.
Ja.
Und dass ich glaube schon, also wenn man sich jetzt mal reinfühlt, glaube ich schon, dass das eine krasse Situation ist. Sie hat natürlich auch immer wieder versucht, mit ihren Spenden das so wieder gut zu machen. Aber wenn man so ihren Kontostand bedenkt, ist das natürlich, sind das so Peanuts für sie. Aber trotzdem, klar, ich glaube, sie ist schon, finde ich, overhated. Weil, denk mir so, ja, es gibt keine ethischen Milliardäre, aber wieso nehmen wir uns nicht die anderen Milliardäre vor? Also warum immer auf sie drauf? So, weil sie ist die Einzige, die wenigstens noch jetzt nicht mit irgendwelchen Aktiengedöns oder ja anderen Sachen es dahin geschafft hat. Aber klar, natürlich, ich verstehe total, dass man das kritisch sieht. Und ihre Hochzeit, also damit hat sie jetzt den Vogel abgeschossen. Das kann ich halt voll verstehen, dass man das so
hated.
Unethisch findet und sich darüber aufregt, weil warum? Aber ja, es ist ein Spannungsfeld, glaube ich.
Es ist aber auch dieses Warum. Warum verhalten Menschen sich so, was dich besonders interessiert? Auch was deine Arbeit im Prinzip auch ausmacht. Deswegen studierst du ja auch Psychologie. Hey, Ü30-Studentin mit Psychologie. Und heute hast du frei? Vorlesungsfrei?
Nee.
Oder schwänzt du gerade?
Also ich schwänz gerade tatsächlich. Also ich hätte heute tatsächlich, wäre ich jetzt gerade in Sozialpsychologie.
Ja.
Aber ich habe alle meine Pflichtseminare erfüllt. Deswegen darf ich hier auch ganz legal sitzen.
Good. Ja, warum verhalten Menschen sich so, wie sie sich verhalten? Warum kann eine Taylor Swift nicht einfach in Ruhe heiraten, in aller Stille? Warum muss sie den Verkehr lahmlegen in New York? Warum?
Ja, das ist eine gute Frage.
Ja.
Warum? Da kann man jetzt viel spekulieren. Aber sie heiratet ja auch nicht alleine, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Da ist ja noch eine zweite Person dabei, die mitheiratet.
Ja.
Und ich glaube, weil, keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen. Es ist auf alle Fälle definitiv was, wo sie nicht so viel andere Leute mitbedenkt oder beide nicht so mitbedenken in dem Moment.
Ja. Was macht der, den sie jetzt heiratet? Oh Gott, ich vergesse seinen Vornamen immer.
Ich auch.
Travis, der American Football Star. Was ist das für ein Typ?
Keine Ahnung. Ich bin da ganz radikal. Ich finde ihn einfach nicht sympathisch, aber es ist auch einfach eine persönliche Sache.
Ja.
Ja, und wenn er ihr gut tut, dann so it be.
Mhm. Ja. Ja. Die Zielgruppe hat sich ein bisschen geändert. Das erfahren wir auch in der Doku. Es sind mittlerweile auch viele unter den Fans, die Donald Trump wählen. Das weiß man so. Das war früher anders.
Ich glaube, ganz früh nicht, als sie noch Country gemacht hat.
Nee, ganz früh.
Da hat sie wahrscheinlich ähnliche Zielgruppe gehabt. Und jetzt, ich glaube schon, dass viele Liberale unter ihren Fans sind.
Mhm.
Aber schon, ich glaube, also wenn man die Kommentare so anguckt, wenn das Weiße Haus ihr wieder mal einen Song von ihr verwendet, ne? Auf TikTok oder so.
Gegen ihren Willen?
Ja, das wissen wir ja nicht. Sie sagt ja nichts. Aber ich muss dazu sagen, ne, ganz viele andere Stars sagen dazu auch nichts und KünstlerInnen. Mhm. Also zum Beispiel Justin Bieber hat auch noch nie dazu was gesagt, soviel ich weiß. Oder auch Charlie XCX hat nichts dazu gesagt. Also ne, klar, ne, ne, ich glaube Olivia Rodrigo hat sich dagegen positioniert und so.
Mhm.
Das war noch mega strong. Oder auch Billie Eilish, glaube ich. Aber Ja, sagen so viele nichts.
Ich verstehe sie ohnehin nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich fand Taylor Swift immer als Person relativ blass.
Ja.
Die hat mich nie bekommen. Also, nun bin ich auch nicht die typische Zielgruppe, das müssen wir auch sagen. Aber natürlich, manche haben eine solche Frische, eine solche Natürlichkeit, eine solche Authentizität. Da ist man sofort gefangen genommen worden. Bei Taylor Swift, und ich habe auch einen Kumpel von mir, der ist einer der größten Fans. Der will mich bekehren, seit 10 Jahren. Und ich sage, und ich habe mir dann diese andere Doku, die mal bei Netflix lief, angeschaut. Und ich habe nur gedacht, die ist so blass irgendwie. Warum? Aber du weißt, was ich meine?
Ich kann mir schon denken, was du meinst. Vor allem die Doku, finde ich, da kommt sie auch mega blass rüber.
Okay.
Ich glaube halt, so ihre Hits, die sie so, die jeder kennt, die sind jetzt auch nicht so die Songs, für die Swifties Taylor Swift lieben, würde ich behaupten.
Ja.
Weil ich glaube, so diese, zum Beispiel ihre Alben, die sie während Corona-Lockdown veröffentlicht hat, Evermore zum Beispiel, das ist halt textlich, glaube ich, was gar nicht irgendwie vergleichbar ist, wie zum Beispiel mit Shake It Off oder so.
Ja,
und ich glaube, dafür lieben sie die Swifties.
Das kann ich nachvollziehen. Ich finde, sie ist eine der besten Texterinnen überhaupt. Also die Texte sind immer klasse.
Ja,
originell.
Sie ist eine gute Storytellerin. Ist
total.
Sie.
Weißt du? Also das mochte ich auch. Okay, dann sagen wir noch ganz kurz, warum polarisiert die so? Ist es der Erfolg oder bei wem polarisiert sie denn?
Ich finde das auch voll spannend, so warum Taylor Swift quasi immer so die Leute so aufregt oder sich Leute so auf sie fokussieren,
obwohl
es ja vergleichbare Beispiele gibt. Aber ich glaube halt, weil sie die erfolgreichste Künstlerin ist. Und ich glaube, es also natürlich ist vieles kritisch einzuordnen. Ich will das nicht so extrem in die eine Richtung oder in die andere darstellen. Aber ich glaube schon, dass der Fokus auf sie da schon auch damit zusammenhängt, dass sie die erfolgreichste Frau ist. Also, dass
man. Ist das ein Grund alleine? Nur weil sie eine erfolgreiche oder die erfolgreichste Frau ist?
Ja, ich glaube, wenn man mal so die Kritik zählen würde, zum Beispiel so ein Elon Musk oder so, da kriegt er auch relativ viel Kritik, aber der macht ja noch ganz andere Sachen. Also, ich finde, das ist so nicht. Also das ist ja nicht mal nah beieinander, würde ich behaupten. So wie die beiden Personen in ihrer Position der Welt schaden. Und ja, und genau, und deswegen trotzdem ist die Kritik, wenn man die jetzt so nebeneinander legen würde, glaube ich, ähnlich groß. Also da darf man sich schon auch mal fragen, warum das so ist. Obwohl die Kritik ja valide ist an Taylor Swift. Aber die Masse oder der Vergleich, so wie kritisiert man eigentlich andere? Parallel, das darf man sich dann schon auch gerne mal fragen.
Okay, sie ist auf jeden Fall overhated.
Finde ich.
Und du führst einen inneren Kampf, wie du dich mittlerweile zu ihr positionieren sollst.
Ja, die Leute verfallen halt dann direkt in der Kritik immer in so eine Misogynie halt. Ne? Also es ist voll okay zu kritisieren, aber dann wird dann ihr Outfit kritisiert oder ihr Pony. Also dass sie jetzt so diesen Pony nicht raus hat wachsen lassen. Und ich denke mir so, okay, girl, deine Kritik ist valide, aber was sucht jetzt dieser Pony-Kommentar hier?
Ja, also es ist eines der großen Themen, das dich natürlich beschäftigt, neben ganz vielen anderen Themen. Und wir freuen uns, dass wir dich einfach mit deiner Sicht auf die Dinge, auf die Gesellschaft ein kleines bisschen kennenlernen. Vielleicht zur Begrüßung 3 ganz kurze Fragen.
Ja.
Nenne alle typische Geste für deinen Alltag.
Was ich morgens vielleicht immer als erstes mache, ist mein Kater Paul begrüßen, weil der ist immer so, wenn der wach wird und merkt, ich bin vielleicht auch wach und er sieht mich so blinzeln oder so, dann geht's los, dann erzählt er ganz viel und meine typische Geste ist, ihn erstmal unter die Bettdecke zu lassen, wenn es nicht ganz so heiß ist wie jetzt gerade vielleicht, aber das wäre so typisch.
Schön. Nenne ein Geräusch, das definitiv zum Soundtrack deines Lebens dazugehört.
Das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt bei meinem Kater Paul bleiben, weil mir nichts Besseres einfällt.
Was ist sein typisches Geräusch?
Ach so.
Ein Maunzen?
Ja, er maunzt natürlich. Er erzählt den ganzen Tag.
Okay. Und nenne einen Geruch, der dich sofort in deine Kindheit zurückkatapultiert.
Boah, ich glaube auf alle Fälle Vanilledeo.
Vanilledeo?
Ja.
Hast du es heute auch noch?
Ich habe letztens tatsächlich Vanille-Deo gekauft, weil ich so im Nostalgie-Modus war. Und bei uns hat die ganze Sportumkleide immer nach Vanille-Deo gerochen. Da muss ich immer direkt dran denken, wenn ich das rieche.
Und nenne drei Orte, die dein Leben am meisten verändert haben.
Als allererstes würde ich den Garten meiner Oma nehmen.
Ah, wo ist das? In welcher Stadt?
Das ist in so einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Darmstadt. Ich weiß nicht, ob man das kennt.
Also ja. Darmstadt, machst du Witze?
Ja, keine Ahnung.
Natürlich kennen wir Darmstadt. Die waren mal in der Fußball-Bundesliga.
Ja, okay. Ja. Dann kenne ich es auf alle Fälle. Hätte ich es nicht gekannt, wenn ich jetzt woanders gewohnt hätte. Okay,
nein, Darmstadt kennt man.
Also das ist so eine Stunde vielleicht weg von Darmstadt. Das ist ein ganz kleines Dorf. Und meine Oma hat da immer einen Garten gehabt. Und da hatte ich immer eine Schaukel, so ganz cheesy am Kirschbaum.
Ja.
Und da war ich mega gern im Sommer immer. Und das, glaube ich, hat mein Leben doll verändert, weil das immer so mein Ruheort war.
Mhm.
Dann komplettes Kontrastprogramm ist auf alle Fälle auch New York.
Oh, right.
Ja, ich liebe New York so sehr. Und ich vermisse das auch so doll. Aber momentan kann ich da nicht hinreisen. Aber es ist auf alle Fälle für mich so ein richtiger, ist ja bei vielen Leuten ja, glaube ich, ein Sehnsuchtsort.
Mhm.
Aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich in New York bin, weil die Leute so, keine Ahnung, die wollen da ja unbedingt leben und das ist so teuer alles und du denkst dir so, warum willst du da leben? Aber die haben so eine Energy, weil die halt einfach, glaube ich, so doll da leben wollen, dass, glaube ich, der Puls da so hoch ist generell und irgendwie holt mich das dann immer wieder so raus. Also dann denke ich so, krass, irgendwie sind die Leute hier so spannend alle und die interessiert das halt auch nicht.
Es ist halt wie in einem Film.
Ja,
du
oder?
Du lebst halt wie in einem Film.
Ich fühle das auch jedes Mal wie als
Menschen,
in einem Film.
Du siehst Menschen, die du in Kinofilmen gesehen hast. Oder du siehst diesen kleinen Hund, der nur drei Beine hat. Kennst du den? Den habe ich schon in mehreren Kinofilmen gesehen. Der hat so ein Rollgestell, dem haben sie ein Rad gemacht unter die Hinter. Vielleicht hat er auch nur zwei Beine, nur die Vorderbeine. Und hinten auf jeden Fall hat er Räder runtergeschnallt. Und den Hund habe ich schon echt gesehen in New York. Und der ist schon in zwei Kinofilmen aufgetaucht, die ich gesehen habe.
Ja, krass. Ja, aber es ist auch total, also man fühlt sich ja wie in einer Filmkulisse, weil man ständig auch Orte sieht, die man aus Filmen und Serien kennt.
Oder?
Ja, und ich liebe es einfach, also ich könnte da, glaube ich, nie leben, aber so, das hat schon auch was verändert in mir, als ich halt mal so richtig down war, mit Mitte 20 war das. War ich das erste Mal in New York und das war so eine krasse Erfahrung für mich. Und seitdem liebe ich es. Und ich habe auch mal Wohnungen getauscht in New York. Also jemand aus New York war in meiner Wohnung und ich in ihrer Wohnung.
Okay, New York, Köln, Köln, New York
getauscht. Ja, und alle so, was will sie in Köln, wenn sie in New York wohnt?
Ja.
Und die hat aber hier so eine Tour gemacht, das war eine Tätowiererin. Und hat in Europa so eine Tattoo-Tour gemacht und ich durfte dann für 9 Tage in ihre Wohnung. Und das war auch surreal. Also ich war Kate Winslet und sie Cameron Diaz, weil sie hat auf alle Fälle das Downgrade gemacht und ich das Upgrade.
Genau, wie dieser Weihnachtsfilm, wo die Wohnung tauschen und sich aber dann verlieben. Das ist halt das Tolle. Wie hast du dich auch verliebt in jemanden in New York?
In New York, aber nicht in eine Person, nur in die Stadt. Und und dann war ich in dieser Wohnung und das war einfach das Verrückteste, glaube ich, was ich je gemacht habe. Weil ich wusste ja nicht, ob das wirklich existiert, diese Wohnung. Und ich saß im Flieger und war schon so, okay, was ist der Notfallplan, wenn diese Wohnung nicht existiert und einfach da niemand ist?
Und in New York selber, was ist der Ort, den du als allererstes besuchst?
Boah, am allerliebsten mag ich eigentlich, also ich glaube an der Brooklyn Bridge, da gibt es so Bänke und da gibt es so einen speziellen Ort in Dumbo, mit einer Bank und da sitze ich total gerne.
Cool. Ja, und man schaut auf New Jersey, beziehungsweise auf Brooklyn schaut man oder auf Manhattan rüber?
Auf Manhattan rüber.
Man schaut auf Manhattan rüber. Also dieser kleine Park ist das dann da. Ist das so ein kleiner Park auch?
Da sind so ganz viele Bänke, aber auch so abseits. Und das ist so eine Bank, die steht jetzt nicht mittendrin, sondern ganz am Rand.
Cool.
Und die ist sehr, also da bin ich eigentlich am liebsten. Und da verabschiede ich mich auch immer von New York. Also da weine ich auch dann immer so ein bisschen. ich sag das so, als wäre ich jedes Jahr in New York. Es ist jetzt schon, glaube ich, wieder 3-4 Jahre her. 3 Jahre? Ja. Weil dann hat sich ja alles irgendwie verändert. Und
in diesem Leben wirst du dir das auch nicht mehr leisten können.
Ja, wahrscheinlich.
Also, ja, mittlerweile. Seit der Pandemie ist das alles nochmal so exorbitant in die Höhe geschossen, dass quasi jeder, der da wohnt, Millionär ist.
Ja, wobei letztes Jahr, bevor Trump gewählt wurde, habe ich geguckt, da hatte ich auch was gebucht, das war richtig günstig. Echt? Ja, weil ich glaube, also als Trump dann gewählt wurde, dann habe ich alles gecancelt und storniert. Okay. Aber da, genau, waren die Sachen richtig günstig, weil, glaube ich, keiner mehr erstmal nach New York wollte, also in die USA reisen wollte.
Okay, dann war die Wohnung vielleicht günstig, aber du könntest es dir nicht leisten, dir was zu essen zu kaufen.
Nee.
Weißt du?
Ach, das meinst du? Ich meinte jetzt Hotels und so. Nee, ja. Leben unmöglich. Das kannst du. Also.
Ja, und das ist nochmal so viel teurer geworden.
Ja.
Also wirklich, ja, kleine Packung Müsli kostet sowieso $8. Und das ist, what?
Ja,
also
das
man kriegt
ist
gar nichts mehr, ne?
Das ist Geld. Absurd, ja.
Okay, ja, New York, Sehnsuchtsort, natürlich, klar. Aber da bist du dann auch politisch dermaßen korrekt, dass du sagst, jetzt ist Trump an der Regierung, mit diesem Land möchte ich gerade mal nichts zu tun haben.
Ja, eigentlich, also schon, ich habe halt sehr doll gestruggelt, da war ich auch wieder in einem Spannungsfeld, aber ich habe mir gedacht, wie würde ich mich jetzt fühlen, darüber zu fliegen und ach, ich weiß auch nicht, es war halt, weiß nicht, wie ich mich fühlen würde, wenn ich dort bin und dann, also ich glaube, in New York ist es ja gar nicht so, aber halt dieses Einreisen da und ich vermisse es auch doll. Das heißt, ich bin da noch zu keiner Endentscheidung gekommen, aber ja, damals, letztes Jahr, wollte ich auf gar keinen Fall, ja.
Okay, das war New York. Und
ja.
Ort Nummer 3?
Oh Gott, stimmt, ich muss noch einen dritten. Ich glaube, mein WG-Zimmer im Studium, weil ich da mein allererstes YouTube-Video aufgenommen habe. Und das hat alles verändert.
Welches Studium war das?
Ich habe Medienmanagement studiert.
Zu Ende studiert auch?
Mhm. Ah, ist das. In Würzburg.
In Würzburg.
Ja.
In Würzburg.
Würzburg, ja.
Ja.
Und ja, das war ein Studium, was mir nicht so gelegen hat. Es war sehr wirtschaftlich.
Aber du hast es durchgezogen.
Ja, habe ich. Aber ich war fast nie in den Vorlesungen. Also, das kann ich sagen.
Du bist halt ein Brain.
Nee, ich glaube, es war nicht so schwer, ehrlich gesagt, dieses Studium. Ich will jetzt nicht shaden darüber, aber es war okay.
Okay.
Ich war jetzt auch keine Überfliegerin, ne? Also.
Nein. Bei dir hat alles mit YouTube auf jeden Fall angefangen. Und dieses allererste Video, was war das? Was hast du da gemacht?
Ganz schlimmes Video.
Ja, natürlich, die ersten Videos müssen schlimm sein.
Das ist auch nicht mehr online. Ich traue mich das gar nicht zu sagen.
Okay, erzähl mal, was es war.
Das war ein Fashion Haul. Ich habe gezeigt, was ich eingekauft habe. Also das Schlimmste, was man so machen kann, gefühlt, habe ich gemacht. Aber ja, ich habe es gemacht und ich habe Sketche eingebaut. Also ich weiß auch nicht, was da los war. Ich hatte auch so eine Digicam. Und die hatte nicht mal das richtige Videoformat. Aber es war mir einfach egal. Und ich hatte so einen Hut auf. Ich weiß nicht, ich hatte einen Hut auf und ein Kleid an. Und ich hatte einfach Spaß. Und darum ging es auch damals. Man konnte kein Geld damit verdienen. Es war einfach just for fun.
Und du hast verrückte Dinge gemacht, oder? Also.
Ja, nur. Also durch YouTube hat sich mein komplettes Leben verändert. Also ich habe auch damals einen Videowettbewerb ein paar Jahre später gewonnen und durfte dann in die USA tatsächlich das allererste Mal in meinem Leben reisen.
Okay.
Und dann waren wir so ganz viele Creator und waren dann auf einmal irgendwie in L.A. Und das war komplett surreal. Einfach nur, weil wir einen Videowettbewerb gewonnen haben auf YouTube.
Und mit welchem Video hast du das gewonnen?
Oh Gott, dass ich darauf jetzt aufmerksam mache, ist wirklich.
Aber Scham ist ja auch ein großes Thema deines Lebens.
Es ist so ein großes
Thema.
Verstehst
du? Insofern, du musst es auch angehen und vor allem wissen wir, du musst dich auch dafür nicht schämen. Was war das für ein Video?
Und hier schließt sich der Kreis, ne? Weil ich habe damals eine Melodie von einem Taylor Swift-Song genommen und zwar Welcome to New York und habe darauf quasi einen deutschen Text getextet. Und wir hatten so eine Aufgabe, dass wir quasi in einem, ich weiß gar nicht mehr, 3-Minuten-Video oder so oder 2-Minuten-Video zeigen sollten, was wir an YouTube lieben. Das war die Video-Aufgabe. Und ich habe dann, weiß ich noch, in dem Tonstudio von meiner alten Hochschule gestanden. Und die Tür ging auch nicht richtig zu bei unserem Medienhochschulzentrum. Und das heißt, ich habe das dann da eingesungen, diesen Text. Und ich habe das noch nie gemacht, also keine Ahnung. Ne? Ich habe das irgendwie selber gemacht, auch immer alles halt selber beigebracht. Und ich weiß noch, meine KommilitonInnen haben das, glaube ich, so mitbekommen, weil die Tür nicht richtig zuging von diesem Tonstudio. Und dann saß ich da irgendwie und habe dann diese Sachen eingesungen. Und es war halt mega laienhaft alles und so. Aber ich habe damit eine Reise nach L.A. gewonnen, von daher egal.
Total. Und du hast auf diese Taylor Swift-Melodie YouTube gelobt, oder?
Ja, ja, Welcome to YouTube war dann mein Text damals. Ja, Anfang 20 war das.
Ach, witzig.
Ja, Und dann habe ich so die verschiedenen Genres, die wir auf YouTube damals auch so hatten und die auch heute noch da sind, Streaming, Beauty, Fashion, Comedy, alles habe ich da so verarbeitet drin.
Ja. Und dann aber auch zunehmend erfolgreich, oder? Also da haben sich schon so ein paar versammelt bei dir unter den FollowerInnen, oder?
Ja, auf alle Fälle. Also am Anfang natürlich ganz wenige. Aber ich habe das halt gemacht, weil ich so Bock drauf hatte. Und für mich war das so ein Underdog-Ding. Also niemand irgendwie aus meiner Uni oder so hatte irgendwie YouTube geguckt. Zumindest haben die nicht darüber geredet. Und ja, damals war das halt noch so, ich glaube, 1000 Aufrufe waren überkrass. Also 1000 Aufrufe war so viel. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Und ich fand das so cool, als ich das entdeckt habe, dass Leute das halt machen und ihre Kanäle da gründen und irgendwie Videos hochladen, weil ich dachte immer früher nur YouTube, es sind halt Katzenvideos und Musik. Mhm.
Und du hast Süßigkeiten getestet.
Ey, ich habe alles gemacht.
Posen vorgeführt.
Ja, oh Gott, du hast ja richtig über mich informiert.
Genau, was war noch? Was war das Schlimmste, was du gemacht hast?
Das Schlimmste? Ich glaube, ich habe, ja, oh, ein Video ging mal richtig viral. Da habe ich die Menstruationstasse getestet. Mhm. Ja, und das hatte über 1 Million Views, weil ich bin nämlich im Krankenhaus gelandet.
Aber nicht nach dem Dreh.
Nee, also ich habe die nicht mehr rausbekommen, die Menstruationstasse.
Ach, echt?
Ja. Gut. Und das ist wirklich witzig. Und ich glaube, das würde ich heute alles gar nicht mehr so zeigen. So nach die, aber damals war es halt so, ich war so Anfang, Mitte 20 und war noch so frei von der Leber weg. Das war schon cool. Also irgendwie im Nachhinein denke ich mir so, ja komm, es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Es war irgendwie eine gute Zeit.
Und du, dein Leben ist ja auch bunt, weißt du? Du
Na, hast klar.
einfach auch so viele verschiedene Sachen gemacht und darüber gesprochen. Und dann hast du aber auch über deine ADHS-Diagnose hast du gesprochen. Über Panikattacken hast du gesprochen. Hat das nochmal was verändert? Weil da connectet man ja mit ganz vielen. Die merken, ich bin nicht alleine.
Ja, also mit dem ADHS muss ich wirklich sagen, dass das keiner gemerkt hat, finde ich schon besonders. Mhm. Also wenn man sich das mal anguckt, dass diese Frau ADHS hat, wer hätte das, also wieso hat das niemand bemerkt? Aber ja, das kam dann halt nach der Diagnose von meiner Mutter. Also die hat die sogar noch vor mir bekommen.
Ach.
Mit 60. Ich da mit 29, also relativ spät. Wobei, es gibt, wie gesagt, meine Mutter hat ja erst mit 60 die Diagnose bekommen. Das ist schon auch krass.
Wie kam es überhaupt dazu bei deiner Mutter?
Ja, bei ihr wurde, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich das so...
Ach so.
Aber
das ist total erstaunlich, dass man so spät überhaupt noch eine Diagnose bekommt oder sich damit jemand beschäftigt.
Ich glaube, ganz viele Frauen kriegen ihre Diagnose erst sehr, sehr spät, weil...
Aber nicht mit 60.
Doch, auch mit 60. Ja, ja, vor allem jetzt so die letzten Jahre, weil vorher war das ja gar kein Thema. Frauen wurden, oder Mädchen sind ja eh immer irgendwie unterm Radar geblieben, weil die sich ja anders verhalten als der stereotypische ADHS-Junge.
Weil die das sehr gut eben überspielen können.
Genau.
Weil die das maskieren können.
Total.
Wie es ja heißt.
Und das ist sehr spannend, weil ich finde, neurodivergente Personen oder Menschen auch mit ADHS, wenn wir uns die genauer angucken, da lernen wir so viel über Sozialisation. Also weil da genau in diesem Bereich merkt man ja, wie stark diese Sozialisation eigentlich wirkt. Also wie doll weiblich sozialisierte Leute masken können oder das verstecken können und sich anpassen können.
Weil Frauen halt so intelligent sind. Verstehst du, das ist doch die Sache.
Naja, ich glaube, das hat nicht mal was mit Geschlecht zu tun, Intelligenz, sondern Frauen müssen einfach ganz oft lernen, irgendwie Verantwortung für die Umwelt zu übernehmen. Und deswegen passen die sich halt dann an, weil das ihre Rolle ist, die ihnen zugeschrieben wird. Und das ist bei Neurodivergenz, finde ich, das merkt man da, finde ich, so doll. Deswegen kann man dieses Thema eigentlich gar nicht ausklammern. Ja, und bei mir kam halt die Diagnose dann danach. Also ich habe es meiner Therapeutin damals schon gesagt, weil ich hatte Panikattacken. Mhm. Ist übrigens auch oft so, dass so Angststörungen das ganze Leben lang präsent waren und dann eine ADHS-Diagnose kommt irgendwann oder eine Autismus-Spektrum-Diagnose. Und finde ich ganz, ganz spannend, ehrlich gesagt, dass wir dann halt immer nur diese Angststörungen behandeln wollen, aber oftmals, vor allem bei Frauen, gar nicht dahinter gucken, warum ist denn diese Angst eigentlich da oder so, was ist denn der Hintergrund? Weil das ist gar nicht so selten.
Es kann ja auch so viele Ursachen einfach haben. Und bis du diese ADHS-Diagnose kriegst, vergehen ja auch manchmal 2 Jahre. Und
ja,
irgendwie 20 Punkte müssen erfüllt sein. Bei 19 Punkten könnte es schon wieder was ganz anderes sein. Aber wenn es diese 20 sind, ist es ADHS. Du hast dann diese Diagnose bekommen. Eine Diagnose, die viele, die uns jetzt hören, auch noch vor sich haben, möglicherweise. Was hat für dich nach dieser Diagnose im Nachhinein Sinn ergeben?
Ja, mein ganzes Leben.
Ach, das ganze Leben sogar.
Ja, also ich habe mich ja immer schon ganz oft komisch gefühlt oder halt so, als würde ich Dinge nicht hinbekommen, die andere mit Leichtigkeit hinbekommen. Wie zum Beispiel Ordnung halten oder pünktlich kommen. Oder so Sachen, wo ich mir so viel Mühe immer gegeben habe. Und das hat dann auch manchmal geklappt. Aber halt mit so einer immensen Anstrengung, weil ganz viele Dinge dann immer dazwischen geschossen sind. Oder auch so Vergesslichkeit ist bei mir, glaube ich, das größte Thema. Also ich vergesse so unfassbar viel. Ich dachte auch Anfang 20 ganz oft, ich habe irgendwie eine Frühdemenz oder so, weil ich einfach so viel vergessen habe. Wenn ich mir das nicht aufschreibe, ist es weg.
Also beim Einkaufen, alles, Dinge, die du noch fürs Studium machen musstest.
Ja, oder auch Rechnungen bezahlen. Also ne, und dann wird es unangenehm, wenn du vergisst, deine Rechnung zu bezahlen. Also wie viel Mahngebühren ich in meinem Leben schon bezahlt habe. Nicht, weil ich irgendwie das nicht überweisen wollte oder konnte, sondern einfach, weil ich es vergessen habe. Und das ist, glaube ich, da kommen dann ja auch so Probleme, die unangenehm und schambehaftet sind. Und die haben ganz viele Leute mit ADHS. Und auch so, ich glaube auch ganz, also wie viel ADHD-Tags nennt man das, also die Steuer, die man für ADHS bezahlt. Okay. Und das ist wirklich unfassbar, wie viel Geld ich schon bezahlt habe, nur deswegen. Also auch, ich habe letztens meine Brille verloren. Ich habe eine neue Brille mir machen lassen und ich habe eine Hornhautverkrümmung, ganz unwichtiger Side-Fact, aber deswegen sind Brillen unfassbar teuer immer bei mir. Also weil diese Gläser einfach so extra Anfertigung immer sind. Also ne, ich muss die immer extra anfertigen lassen. Das heißt, so eine Brille kann gut mal 500 Euro kosten. Und ich hatte die, glaube ich, 2 Wochen und ich habe die einfach verloren. Auf dem Weg zur Uni ist mir das, ich habe ganz schnell die Tasche gepackt, wieder zu spät dran, dann so, oh Gott, und das vergessen und dann noch da hektisch hin und dann rausgehüpft und in die Uni gelaufen und dann habe ich irgendwie das Etui noch reingestopft, ist mir rausgefallen, verloren. Und das ist so ein Beispiel. Und das klingt so witzig und es ist ja irgendwie auch, denkt man so, ja, ein bisschen verballert, aber das sammelt sich ja im Leben auch, ne? Also
total. Aber erstaunlicherweise, dein erstes Studium, das hast du fertig gemacht.
Ja,
ist ja auch so eine typische ADHS-Sache, dass man Dinge nicht zu Ende bringt und lieber was Neues anfängt.
Ja, klar.
Aber das hast du geschafft.
Ja, aber es ist auf alle Fälle auch aufgrund von Scham kann man die Dinge auch schon irgendwie fertig bringen. Ne? Also es gibt auch ADHS oder Menschen mit ADHS, die auch immer pünktlich kommen oder überpünktlich kommen, weil die so eine Angst davor haben, zu spät zu kommen, dass sie so akribisch alles planen, aber der Aufwand dahinter wird ja nicht gesehen. Also was die dafür alles tun müssen und wie viel Energie das kostet. Mhm. Und beim Studium war es tatsächlich so, also wie gesagt, ich war nicht sonderlich gut im Studium, im Erststudium, also so durchschnittlich schlecht, also für unsere Verhältnisse dort. Ne? Also ich bin halt durchgekommen, es war okay, es war jetzt nicht überfliegerinmäßig und ich habe nicht so viel dafür getan, weil es aber auch, ich finde, nicht so anspruchsvoll war. Mhm. Also bin ich ganz ehrlich. So. Ja. Also das ist ja natürlich auch, vielleicht auch haben mir Dinge gelegen, weiß ich nicht. Ja. Und dadurch, ich habe aber nicht so viel dafür getan, ehrlich gesagt.
Ja gut, es gibt auch 1-0er-Kandidaten in der Schule, die müssen nicht viel tun. Die, weißt du, die machen es einfach. Ja. Und du denkst aber, krass, wie geht das?
Ja.
Ja, aber man ist einfach gut oben im Kopf. Einfach ist man sehr gut vernetzt oder sowas. Das funktioniert auf jeden Fall extrem gut. Ja, du hast dieses Anpassen angesprochen.
Ja.
Und das ist ja auch quasi das Thema, mit dem du dich jetzt gerade am allermeisten auseinandersetzt. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Du hast das Buch geschrieben, Good Girl Exit. Und es geht um diese verdammte Anpassung. Ja, das Bedürfnis, ein Good Girl, eine gute Frau sein zu müssen. In welchen Situationen hat sich das bei dir selber gezeigt?
Also ich glaube, wo es sich bei mir am allermeisten immer gezeigt hat, war so dieses sich verantwortlich fühlen für alles Mögliche. Okay. Also, dass ich immer das Gefühl hatte, boah, ich bin jetzt hier dafür verantwortlich, dass die Stimmung gut ist, dass keine Konflikte entstehen, dass wenn Konflikte entstehen, dass ich die gut regeln kann, dass ich zum Beispiel auch oftmals so meine Bedürfnisse unterdrückt habe, nur damit alle anderen sich halt wohlfühlen.
Okay. Und du sprichst eben aus der Sicht auch einer Frau, weil du damit nicht alleine bist.
Nee.
Weil das eher eine weibliche Eigenschaft ist.
Ja.
Das erlebst du eben bei Männern eigentlich jetzt nicht so oft.
Nicht so oft,
nein. Nein, nein. Also, ja.
Ich glaube, die hinterfragen sich da oft gar nicht so doll. Mhm. Also das merkt man ja schon alleine, wenn man irgendwie mal durch die Straße läuft, wo mehr Menschen sind, dann gibt es schon oft die Situation, dass Männer da jetzt nicht so drauf gucken, auszuweichen. Und Frauen nicht immer, aber oft auch schon sehr vorausschauend dann ein bisschen Platz machen. Ne?
Und das ist lustig, ja. Also ich habe das gelesen bei dir. Und da gibt es ja einen Begriff dafür, Manbumping. Oder wie nennt sich das, Manbumping?
Wenn man nicht mal ausweicht.
Wenn man nicht ausweicht.
Ja.
Und ich habe mich da gar nicht wiedererkannt. Ich würde sofort immer ausweichen.
Das glaube ich dir aufs Wort.
Und mein erster Gedanke war, wenn da drei junge Mädchen lang gehen, die weichen mir nicht aus.
Ja, wirklich?
Ja, das ist mein erster Gedanke. Ich weiß aber, was du meinst. Männer fordern mehr Raum.
Ja.
Das habe ich auch schon beobachtet. Das kann ich nachvollziehen.
Ja, also bei dir glaube ich dir auch aufs Wort, dass du vorausschauend bist. Aber ich glaube so, wenn man, also das ist ja auch das, was immer so oft missverstanden wird. Es geht nicht um den individuellen Mann.
Nein, nein, nein.
Es geht um das Gesamtbild und um die Struktur. Und das ist natürlich ein Bild, was wir da haben.
Ja, ich fand das sehr amüsant.
Ich saß auch schon im Flieger und hatte gar keinen Platz, weil der Typ neben mir so seine Beine breit gemacht hat, dass ich dachte, okay, wo soll ich hier jetzt noch sitzen? Aber habe ich was gesagt? Nein. Ich habe mich innerlich aufgeregt und dachte so, nee, ist jetzt echt blöd, aber trotzdem nichts gesagt. Ne? Und das sind halt so Sachen, das sind so Kleinigkeiten, an denen man es vielleicht wiedererkennt. Aber dabei bleibt es ja auch nicht. Also das sind ja, das überträgt sich ja auf verschiedene Bereiche, die dann auch echt schlimm werden können. Also wenn
zum Beispiel
sexualisierte Gewalt. Mhm. Also wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir dass wir gerade auch aktuell ganz schlimme Zahlen haben, was Femizide betrifft. Also ich glaube gerade jeden zweiten Tag wird eine Frau in Deutschland umgebracht, aufgrund dessen, dass sie eine Frau ist. Und ja, das lässt uns natürlich bei solchen Gefahren, mit denen wir halt umgehen müssen im Leben, und das wissen wir ja, wir kriegen ja von klein auf beigebracht hier, also pass auf, wenn du rausgehst, lass dich nicht anquatschen von fremden Männern und so weiter. Das sind ja so Dinge, die sind einfach ganz natürlich, ne? Also das natürlich, aber es ist nicht natürlich, aber es wird uns so beigebracht, als wäre es halt so. Als wäre es so naturgegeben, ist es aber nicht.
Nur insofern, als dass Männer körperlich in der Regel natürlich kräftiger sind und dadurch natürlich eine gewisse Macht im schlimmsten Falle ausüben könnten.
Ja, das ist jetzt gerade so, aber es ist ja auch nicht immer so.
Ist nicht immer so.
Ja, und genau, und dadurch entwickeln Frauen halt das sogenannte Sexual Alarm System. Also, dass wir so wachsam sind, was solche Gefahren betrifft, das ist ganz, ganz logisch eigentlich, weil wir das ja so beigebracht bekommen.
Und wir gehen damit zurück in die Steinzeit. Deswegen hat mir der Körpersprache-Experte gesagt, deswegen lächeln Frauen mehr als Männer, weil früher einfach dieses Lächeln einfach bedeutet, ich bin nicht gefährlich. Einfach.
In der Steinzeit?
Mhm.
Woher weiß man das denn?
Ja, ist eine gute Frage. Es geht ja so viel zurück auf unsere Steinzeit, was unsere menschlichen Verhaltensweisen angeht.
Aber
sagen die Körpersprache-Experten.
Okay, aber woher wissen die das?
Ja, das.
Ich bin da immer kritisch, ehrlich gesagt. Mhm. Weil natürlich die Sachen, die wir uns erzählen, wer erzählt uns das? Also, und wie ist das gerahmt? Warum erzählen wir uns das? Das frage ich mich halt immer, weil wer kann uns sagen, dass das so war? Weil es gibt auch Belege dafür, dass wir früher eigentlich in egalitären Gesellschaften gelebt haben, wo das eben nicht so war.
Wann war das der Fall? Also zum Beispiel, wann möglicherweise? Wie weit müssen wir da zurückgehen?
Na, schon einige Jahrtausende wahrscheinlich. Ja. Aber ich habe jetzt die genaue Jahrhundertzahl nicht im Kopf. Mhm. Bin auch keine Historikerin, aber im Zuge des Buchs habe ich mich natürlich mit vielen Dingen beschäftigt, auch generell ja auch, weil ich mich dafür interessiere. Und eigentlich ist es, also das Patriarchat ist ja eingeführt, das ist ja was Männergemachtes, was eingeführt wurde, um eine gewisse Kontrolle zu generieren. Und das Patriarchat schadet Männern ja auch. Also es dürfen ja auch nur gewisse Männer oben stehen, nicht alle. Und das ist ja immer so dieses Versprechen, ja, wenn du dich so und so an die Männlichkeit anpasst, die wir da vorgeben, dann schaffst du es vielleicht an diese Spitze und darfst dann auch mal
klar, der weibliche
deine Macht,
CEO, die dann versucht, eher wie ein Mann aufzutreten.
Das gibt's natürlich auch.
Um da mitzuspielen, auch das gibt's, klar.
Klar, das gibt es natürlich auch. Das verschwimmt ja mittlerweile auch ein bisschen. Ne? Also nicht nur Männer können diese Gewalt ausüben, wobei die natürlich trotzdem immer noch andere Privilegien haben, weil die anders gelesen werden oft.
Ja. Ja. Und diese Anpassung, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, sich anpassen zu müssen, du nennst es ja weibliche Verfügbarkeit.
Ja.
Die beginnt in der Kindheit schon.
Genau.
Jetzt fragt man sich natürlich, okay, wo setzen wir denn da überhaupt an, um das zu ändern? Was hast du für dich rausgefunden? Wo fangen wir an? Denn du beschreibst ja auch die weibliche Verfügbarkeit und wie die Situation jetzt gerade ist. Du schreibst auch über die Dating-Erfahrungen mit Männern und so, was einfach sehr erschöpfend war, oder? Also irgendwann.
Ja, total erschöpfend. Also ich glaube, das können viele nachempfinden, dass ich kenne ganz viele, die sagen, sie haben keinen Bock mehr, Männer zu daten. Und das ist auch etwas, finde ich, dem Bedürfnis darf man auch nachgehen. Also es ist ja nicht grundlos, dass Frauen das sagen. So. Und warum denn was erzwingen, nur weil die Gesellschaft das jetzt so vorgibt? Also romantisches Ideal steht ja eh auf dem Podest. So. Und ich kann auch verstehen, dass man diese Wünsche hat. Ich meine, das ist ja auch nie abgetrennt von dem, was man beigebracht bekommt. Man kann sich davon nicht komplett abtrennen. Also was bin ich, was ist meine Sozialisation, kann ich dir nicht sagen am Ende. Es ist schwierig, das komplett zu trennen voneinander. Ich glaube aber, dass es auch okay ist, mal darauf zu hören. Ne? Also wir versuchen ja immer so ganz doll Lösungen dafür zu finden, damit irgendwie Männer gute Menschen werden. Und damit meine ich nicht jeden Mann. Ich will das nur nochmal sagen. Aber es ist in jeder Diskussion wirklich, oder ich war letztens zum Beispiel auch auf einem Event, da hatte ich ein Interview auf der Bühne und da waren nur Frauen fast. Ja, sag ich mal 99%. Und das Event war auch für Frauen vor allem. Und da haben die am Ende Fragen stellen dürfen und jede Frage ging darum, Männer zu besseren Menschen zu machen. Also alle Frauen haben eigentlich wieder diese Rolle versucht einzunehmen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wieder besser, dass andere Menschen besser werden oder auch, ne, wie kann ich es denn jetzt besser und was kann ich machen und so. Und das finde ich ganz spannend, dass es halt so schwierig auch ist, da rauszukommen, auch wenn wir es versuchen, selbst in dem Versuch, ja, laufen wir einfach auch ganz schnell wieder Gefahr, in diese Rolle zu rutschen. Mhm. Und deswegen macht es das Ganze so schwer. Also es ist total nachvollziehbar, dass es jetzt nicht so die einfache Antwort,
nein,
dass es die gibt.
Wann hast du in deinen Beziehungen mit Männern, die es gegeben hat, wann hast du die Männer als problematisch empfunden? Und damit man nur einmal ein Beispiel hat, natürlich laufen überall Arschlöcher rum, sicherlich von beiden Geschlechtern, ja, und so weiter. Was war dein spezieller Fall zum Beispiel, wo du sagst, problematisch?
Also ich hatte auch ganz nette Männer als Freunde oder beziehungsweise ja, als ich hatte Beziehungen mit Männern, die schön waren. Aber es gab eine Beziehung, da habe ich eben gemerkt irgendwann, dass es kippt. Also das war einfach eine sehr ungesunde Dynamik. Da sind dann die Panikattacken auch entstanden. Ja. Und da ist sehr, sehr viel Gewalt passiert auch in der Beziehung. Danach bin ich vor allem, also da wollte ich verstehen, warum ist das so passiert. Hab gemerkt, ich bin bei weitem nicht die Einzige und wollte halt die Dynamiken verstehen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und dann sind mir halt ganz viele Sachen aufgefallen. Also auch in anderen Beziehungen oder aber auch um einen herum einfach, aber auch in den Medien, wie Dinge dargestellt werden. Und dann habe ich natürlich auch feministische Lektüre gelesen von sehr klugen Frauen und und dadurch mich halt weitergebildet. Und ich meine so Sachen wie zum Beispiel, dass Care-Arbeit erwartet wird von Frauen in heterosexuellen Beziehungen. Also dass man sich auch um so Sachen kümmern muss, wie zum Beispiel die Organisation davon. Also selbst dieses, mach das doch mal oder kannst du nicht bitte den Müll rausbringen? Sowas, das nicht von sich aus mitgedacht wird. Und ist nicht immer so, aber oft doch schon auch die Frau das dann quasi dirigieren muss. Also die ist dann in der Managerin-Position. Und es gibt auch eine Statistik, da hat man so Datenerhebung gemacht in heterosexuellen Beziehungen, ob sich das ändert, wenn die Frau zum Beispiel mehr verdient. Also ne, weil man sagt ja immer, ja gut, wenn dieses traditionelle Modell, die bleibt dann zu Hause, ist, dann ändert sich das ja bestimmt. Nein, im Gegenteil. Es bleibt genauso. Also selbst wenn die Frau dreimal so viel verdient wie der Mann, macht sie trotzdem immer noch sehr, sehr viel mehr Care-Arbeit als er in der Beziehung im Schnitt. Und das ist schon auf alle Fälle bedenklich. Es ist ja so viel Energie, die da auch drauf geht.
Ja.
Und die Energie brauchen wir eigentlich für andere Dinge, ne? Also was für Zeiten stehen uns bevor? So, das ist was, worüber wir uns Gedanken machen sollten.
Ja. Einen netten hattest du auf jeden Fall, aber trenne dich niemals von einem netten Partner.
Ja, oh mein Gott, ja. Dafür wurde ich richtig gejudged. Ja.
Auch interessant. Und jetzt von Frauen, muss man sagen, ne? Oder?
Ja.
Oder von Männern? Nein.
Nö. Von Männern da, glaube ich, gar nicht.
Im Freundinnenkreis, ne?
Meine Familie hat mich dafür gejudged, ja. Ja, ich weiß noch, meine Tante meinte damals zu mir, wie kannst du dich von dem trennen? Also ich war mit dem 3,5 Jahre zusammen und das war wirklich ein netter Mann.
Ja.
Aber es hat halt wirklich einfach nicht zu mir gepasst, weil die Dynamik halt trotzdem auch einfach die war, dass ich trotzdem viel kümmern musste um andere Dinge, aber so um emotionale Arbeit. Also alle Beziehungsprobleme haben auf meinem Nacken gelastet. Ich musste Dinge ansprechen, immer wieder. Und ja, er war halt nicht scheiße zu mir. Da habe ich doch gefälligst dankbar zu sein. Und das ist so, ja, du darfst dich auch von netten Männern trennen. Das ist okay. Und ich habe mich da lange auch schuldig für gefühlt, weil ich dachte, boah, danach habe ich halt auch dann Männer gedatet, die echt auch schwierig waren. Da kam es nicht zur Beziehung, aber dachte ich so, okay, den habe ich verlassen. Ja, aber zum Glück im Nachhinein. Also es war schon gut so.
Okay. Was sagst du zu Trends zum Beispiel wie Feminine Energy? Ja, TikTok-Trend, Feminine Energy. Was sagst du dazu?
Ja, das ist ein Scam. Feminine Energie, was für feminine Energie? Also was meinen die Leute damit?
Mhm.
Die meinen damit ja, dass man so soft wird und keine Ahnung, sich zurücklehnt und so. Das ist ja diese feminine Energie. Aber was hat das mit Geschlecht zu tun? Ja. Also was genau?
Ich weiß es nicht.
Es ist für mich halt so ein Modell.
Manche feiern ja auch so Boss-Bitch, weißt du? Manche feiern das ja auch einfach.
Aber das ist ja dann eher männliche Energie, oder?
Das ist männliche Energie, würde ich mal sagen.
Ja.
Absolut.
Aber was ist männlich? Was ist? Ich denke mir auch so, wenn man jetzt von feminin ausgeht und das zum Beispiel mit Frau sein verbindet. So, das machen ja die meisten. So, was ist feminin? Frau sein. Okay, Frauen, wenn wir jetzt stereotypisch denken, kriegen Cis-Frauen zumindest vielleicht auch oder können Kinder kriegen, nicht alle, aber ne, das ist ja das, wo dann so konservatives Denken hingeht, okay, Kinder kriegen. Ja, und Mütter sind doch die krassesten Menschen. Also, hä? Mhm. So, was ist daran zurückhaltend und was ist daran irgendwie soft? Das ist doch Vollpower.
Ja.
Das ergibt für mich alles keinen Sinn.
Ja. Was ja auch das große Problem ist, dass viele Frauen sich auch immer noch orientieren, wie ihre Wirkung auf Männer ist, ja? Wie sehe ich aus? Das ist eine Frage, stellst du dir wahrscheinlich auch, oder? Oder hast du dich komplett lösen können von diesem Male Gaze, der dann ja auch angeprangert wird?
Ja, also was heißt komplett lösen? Ich weiß gar nicht, ob man sich komplett lösen kann. Das ist auf jeden Fall ein starkes Ziel.
Ja.
Aber ja, Decenter Man ist so ein Konzept, was ich auch in meinem Buch auf alle Fälle Schritt für Schritt durchgehe, weil ich das so wichtig finde für ein individuell, aber auch für alle anderen um einen herum.
Sich zu lösen von diesen Erwartungen.
Die ich glaube, man ist halt ganz normal. Man wird ja groß damit, mit dem männlichen Blick. Wir sehen ja auch alles dadurch. Serien, Filme, Bücher, alles. Geschichten, die wir uns erzählen, Musik, alles, was wir konsumieren. Und auch unsere Outfits, Kleidung und so weiter. Und ja, also ich habe, würde schon sagen, dass das jetzt bei mir, ehrlich gesagt, eher was Schönes ist, wenn ich so denke, dass ich gehe raus und Männer finden das nicht geil. Also, okay. Ja.
Das ist ganz gut. Interessanterweise, es gibt ja den Bechdel-Test. Ja. Da werden Filme einfach untersucht. Wie viele Hauptpersonen sind eine Frau? Welche Themen sind weiblich? Und da ist ja immer männlich. Und du hast ja aber auch geschrieben, dass nicht mal deine eigenen Freundschaften den Bechdel-Test bestehen.
Ja, da habe ich mich doll aufgeregt in dem Kapitel, das stimmt. Da kann ich mich erinnern, dass irgendwie so, kein Gespräch von uns würde den Bechdel-Test bestehen.
Ja.
Ja, weil mir ist richtig aufgefallen, so wenn wir miteinander sprechen, sprechen wir am Ende über Männer. So, mich hat das so genervt. Ich war so, können wir bitte über was anderes sprechen als über Männer? Und deswegen habe ich das so geschrieben, dass wir keinen einzigen Bechdel-Test bestanden hätten.
Und die Frage ist natürlich auch, wie schafft man denn den Ausstieg aus diesem Good Girl, aus diesen ganzen Erwartungen? Geht es nur radikal Oder gibt es dann einen sanften Weg? Du hast auf jeden Fall ja auch für dich Diverses ausprobiert. Du hast doch aufgehört, Männer zu daten. Ja?
Ja.
Du wolltest einfach mal schauen, wie verändert sich mein Leben, wenn Männer nicht mehr das Zentrum meines Denkens sind.
Ja.
Was hat's gebracht?
Also ich glaube, dadurch, dass ich die dann nicht mehr gedatet habe, ich habe auch nicht mehr die wirklich kennengelernt, weil ich einfach mich gar nicht mehr in den Spaces bewegt habe. Mhm. Ich bin ja auch zum Glück queer, das heißt, ich konnte auch Frauen daten und ich glaube, vorher habe ich mich auch oftmals nicht so getraut. Also da war immer so die Hemmung. Ich hatte vorher mal eine Beziehung mit einer Frau, aber ja, das war trotzdem immer so ein bisschen, Bi-Sein ist ja auch wieder so eine Sache, dass Leute das nicht ernst nehmen und man selber zweifelt ja auch zwischendurch immer mal wieder dran, bis man da so seinen Weg gefunden hat. Hat bei mir auf alle Fälle sehr lange gedauert, bis ich das so annehmen konnte. So, dass es überhaupt diese Sexualität gibt. Also, weil man ja immer wieder so gefragt wird, ja, bist du jetzt lesbisch? Bist du jetzt hetero? Nee, bi. Also gibt's ja auch. Mhm. Und deswegen ist es mir, glaube ich, erstmal nicht so schwer gefallen, keine Männer zu daten, weil ich ja auch noch andere romantische Interessen habe. Aber ich habe auch eine Zeit lang dann niemanden mehr gedatet, weil ich auch dieses ganze romantische Ideal nicht mehr in meinem System haben wollte.
Und zwar ganz bewusst.
Ja,
also wir reden von Dating-Detox.
Einfach Dating-Detox, genau. Ja. Weil wir auch in queeren Beziehungen so hetero-Ideale leben. Also auch da gibt es das. Es ist so absurd eigentlich, über was das gestülpt wird überall. Und da habe ich mich einfach mal wirklich nur auf das konzentriert, was mir eigentlich was gibt. Also was für Leidenschaften habe ich als Person? So was macht mich eigentlich happy?
Ja, weil du bist dann wirklich nur bei dir.
Genau.
Du bist komplett fokussiert
Richtig.
Auf dich.
Ja.
Da ploppen ja viele Fragen plötzlich auf,
ja, total.
Die manchmal unangenehm sind, die man gar nicht beantworten möchte. Was war es bei dir?
Ich glaube so auch, was für was ich wirklich halt im Leben brenne und stehe. Und was mich glücklich macht, weil ich halt immer nur nach außen geguckt habe und eigentlich gar nicht so richtig wusste, so wohin will ich eigentlich. Und ich meine, ich habe jetzt über 30 nochmal ein Psychologiestudium angefangen und ich habe darüber so lange nachgedacht, aber ich habe es immer wieder weggeschoben, weil alle gesagt haben, du bist zu alt.
Also es ist ein Ergebnis einfach auch dieser Phase.
Ja,
was
auf
will
alle
ich
Fälle.
Eigentlich? Ich will eigentlich Psychologie studieren.
Ja.
Mit
ja.
über 30.
Ja, oder auch sowas, was will ich eigentlich in meinem Leben machen und auch generell. Ja, was macht mich eigentlich happy? Also das so abgetrennt von all dem. Wer bin ich eigentlich? Das ist eine ganz große Frage, ne?
Und was macht dich happy? Was hast du rausgefunden?
Boah, so kleine Sachen. Es ist jetzt nichts, es ist nichts Großes. Aber es sind so kleine Sachen, die ich dann wieder integriert habe. Also ich glaube, es gibt viele Dinge, zu denen ich persönlich meinen Zugang verloren hatte, weil ich so einfach versucht habe zu funktionieren in dieser Welt. Aber zum Beispiel habe ich mich an Dinge erinnert, die ich halt als Mädchen oder als Kind toll fand und habe die wieder versucht, in mein Leben zu integrieren. Und das klingt so banal, aber ich habe dann wieder No Angels Musik angemacht und darauf getanzt oder habe irgendwie Pokémon gezockt und um mich so ein bisschen damit zu verbinden, so wie ich mich damals halt gefühlt habe oder auch so das Essen gemacht aus der Kindheit, das mich so happy gemacht hat.
Welches ist es?
Klöße mit Soße.
Okay.
Und meine Mama hat die immer selber gemacht früher.
Ich finde, das ist ein sehr männliches Essen irgendwie, Klöße mit Soße.
Findest du?
Nein, Spaß.
Ja, ich bin nicht so gut mit Sarkasmus, I'm so sorry.
Stimmt, natürlich, jemand, der neurodivers ist oder ADHS oder so hat.
Das ja, stimmt, ich bin
stimmt.
ganz schlecht damit.
Es tut mir ja,
so
ja,
leid.
Klar.
Ich glaube immer alles.
Das
ich so, wirklich. Nein, Sevi, das ist Sarkasmus. Ach so, ja, genau, habe ich gemerkt.
Das war jetzt aber, muss man sagen, das war jetzt aber auch schwer zu erkennen, denn ich glaube, ein bisschen meinte ich das auch ernst.
Ja.
So Klöße essen ist für mich irgendwie keine Ahnung. Ich
aber
verbinde
ohne
das,
Fleisch. Das Fleisch ist doch so, eben, oder?
Wahrscheinlich. Dieses eigentlich ist eher das Fleisch, das stimmt.
Der Braten.
Aus irgendeinem Grund finde ich Klöße, ich weiß auch nicht, verbinde das auch nicht. Aber das war, glaube ich, nicht dein Problem jetzt. Das war auch, glaube ich, gar nicht zu erkennen, der Sarkasmus.
Okay.
Also von daher, das war eher mein Ding.
Ja, aber genau, Klöße mit Soße.
Ja.
Klöße mit Soße. Ich komme ja aus hier Unterfranken, aber an der Grenze zu Hessen. Und da gibt es auch einen Song, der heißt Klöße mit Soße. Ganz random Fact. Und
ja,
das war bei uns so ein Ding. Bloß mit Soße.
Das ist Heimat dann natürlich auch. Absolute Heimat, das ist Kindheit. Witzigerweise, als ich dich vorhin gefragt habe, ein Geruch aus deiner Kindheit, fielen dir nicht die Klöße ein.
Oh mein Gott, stimmt.
Er hätte, muss ja nicht, weiß ja nicht. Aber ganz interessant, wie bist du darauf gekommen? Denn Heilung bedeutet ja auch wirklich ganz oft, das schreibst du auch, sich das zurückzuholen, was man sich abtrainiert hat.
Genau, es ist ein Verlernen eigentlich. Also wir haben Dinge gelernt, aber eigentlich müssen wir die wieder verlernen. Weil genau das ist halt das, was wir so auferlegt bekommen haben. Und das hat eben ganz, ganz viel auch mit Scham zu tun. Also dass wir so eine Scham auferlegt bekommen für Dinge, die wir eigentlich gar nicht ändern können an uns selber. Also zum Beispiel bei Frauen Körperbild, ne? Also Zellulite fällt mir da direkt ein.
Ja.
Irgendwie, du bist zu dick, zu dünn, whatever. Also alles ist, irgendwas ist immer falsch, in Anführungszeichen.
Okay. Hast du auch dein Leben lang gehabt?
Ja.
War alles immer falsch.
Auf alle Fälle, das gehört dazu. Das ist, steht auf dem Beipackzettel für das Leben einer Frau.
Hintern falsch, Hüften falsch.
Alles falsch, ja. Angeblich falsch, ja. Und das sind Dinge, die kann man ja nicht so, also die, was soll ich denn jetzt, wie kann ich meine Zellulite ändern? Also natürlich kann ich mehr Sport machen und bla und mich optimieren wieder.
Geht trotzdem nicht weg.
Aber geht trotzdem nicht weg. Nein. Oder auch so Sachen wie, ich bin eine sehr euphorische Person, die wird dann oft als zu laut in manchen Situationen wahrgenommen.
Zu viel.
Oder emotional, dass man irgendwie auch, ich bin schon immer sehr, sehr schnell irgendwie sensibel gewesen im Sinne von, dass mir Geräusche irgendwie zu viel sind oder ja, dieses Empfindliche, du sei mal nicht so empfindlich, das kenne ich halt auch total, liegt sicherlich auch an der Neurodivergenz, aber das kennen sicherlich auch andere Personen. Und dann versucht man sich eben so zu verändern, obwohl das eigentlich zu einem dazugehört. Und ich glaube, so diese Scham ist ja eigentlich erstmal nichts Schlimmes. Scham ist ja was, was uns auch irgendwie, ist ein Bindungsgefühl, was uns als Gruppe irgendwie zusammenhalten soll. Ja. So, wenn ich irgendwie Scheiße gebaut habe und Scham dafür empfinde, dann ist das vielleicht nicht ganz so schlecht, weil wenn ich die integriere und darüber nachdenke, also danach folgt ja dann vielleicht auch ein Schuldgefühl, dann kann ich vielleicht auch dafür Verantwortung übernehmen. Aber
meist ist sie überflüssig. Im Gegensatz zu Angst, die dich immer warnt, die dich wach macht, ist Scham, würde ich sagen, meist ein komplett überflüssiges Gefühl.
Ja, nicht unbedingt, finde ich. Ich finde nicht. Aber
okay, ja?
Stell dir mal vor, jemand macht, schadet Menschen oder keine Ahnung, tut denen weh. Der empfindet dafür keine Scham. Was passiert dann? Also kann der ja gar keine Schuld empfinden. Also der Verlauf passiert dann nicht, dann kann der keine Verantwortung übernehmen.
Das Schämen ist gut, ja.
Also ich glaube schon, dass Scham wichtig ist, damit die Gruppe irgendwie zusammenhalten kann. Es ist wie so ein Regelwerk. Und ich glaube aber auch, dass Scham dadurch halt natürlich benutzt wird und auch instrumentalisiert wird. Weil Scham wird ja für Dinge eingesetzt, also auch bei Männern ja. Also dass man so und so sein muss, um irgendwie akzeptiert zu werden von der Gruppe, irgendwie besonders stark und irgendwie, dass man irgendwie keine Tränen zeigt oder dass man verletzt ist und so weiter, sondern eher aggressiv auftritt oder so, ne? So dieses Stereotypische. Das sind Dinge, die sind schambehaftet, wenn man die zeigt. Und da wird Scham eingesetzt als Kontrollwerkzeug. Und das begleitet uns, glaube ich, fast alle in dieser Welt. Also ich glaube auch so, keine Ahnung, Donald Trump, da würde man ja so denken, der ist so schambefreit, ne? Dass er so kein Schamempfinden hat.
Das würde ich vermuten. Ich würde vermuten, das kennt er nicht.
Ja, und ich habe mich gefragt, ob das wirklich so existiert, dass Menschen gar kein Schamempfinden haben oder ob sie dann einfach nur das anders kompensieren. Also ob es gibt unterschiedliche Strategien, mit Scham umzugehen. Also man kann es gegen sich selber verwenden oder nach außen oder man kann es gesund integrieren. Das ist die beste Variante. Aber dann dachte ich so, vielleicht geht der damit halt einfach aggressiv nach außen um.
Du bist ja für Experimente immer zu haben. Um das rauszufinden, müsstest du einfach Donald Trump daten.
Natürlich, na klar. Ich sage nein.
Ja, gut, es würde dir vielleicht auch helfen, noch weiter deine Wut zuzulassen. Auch das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Wut zulassen, sogar auf deine eigene Herkunft. Sogar auf deine Familie möglicherweise, oder?
Ja, aber du, um Wut zu empfinden, müsste ich nicht mal Donald Trump daten. Das kann ich so ganz gut. Ja, also mein Papa kommt aus dem Kosovo. Und das ist natürlich auch natürlich wieder so ein, für mich war das verwirrend immer, also weil ich nie wusste, wohin ich eigentlich gehöre. weil meine Mama kommt aus Deutschland, mein Papa ist Kosovo-Albaner und das sind natürlich schon zwei unterschiedliche Kulturen, die da auch aufeinandertreffen. Mhm. Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das jetzt was mit dem Background zu tun hat, aber es war auf alle Fälle schon so, dass ich Wut nie so zeigen durfte als Kind oder dass das schwierig war. Ich glaube, es ging vielen so, weil okay. Wut einfach keine Emotion ist, die Mädchen immer so zusteht. Und ich war oft wütend. Okay. Ich war oft wütend.
Du erinnerst dich auch richtig dran.
Also ich war oft wütend, ja. Ich habe auch einmal einem Kindergartenfreund die Haare rausgerissen, weil ich so, also ich meine, das ist auch ein Teil von ADHD und da hätte man natürlich, also natürlich hätte ich das anders irgendwie kompensieren können, aber ich war ein Kind.
Du warst
und der
ein
hat
Kind.
Der hat meine Gipsmaske kaputt gemacht.
Okay. Er hat das auch verdient.
Ja. Irgendwie schon, ne?
Ja.
Also es war schon krass übertrieben von mir, aber ja, ich kann auch verstehen, warum ich wütend war.
Ja. Aber interessant, Wut ist ja oft auch was sehr Gutes. Also es ist immer unterdrückt, es ist immer ein schlechtes Gefühl, aber Wut hat was Befreiendes. Wut fördert ja Prozesse auch. Also deswegen, das habe ich irgendwann mal von jemandem einfach gehört, dass Wut etwas sehr Gutes ist. Die hat ein ganzes Buch über Wut geschrieben.
Ja.
Und da habe ich verstanden, Wut ist gut eigentlich.
Wut ist Veränderungsenergie.
Mhm.
Ja, also auch voll wichtig, weil ohne Wut würden wir gar nicht spüren, wo Grenzen sind.
Ja.
Das ist so wichtig. Und diese Autoimmunerkrankung bei vor allem Frauen, also vor allem Frauen kriegen Autoimmunerkrankungen und man hat
okay.
da eine Vermutung, dass auch mit unterdrückter Wut zusammenhängt.
Okay.
Also bevor, jedes Mal, wenn man wütend ist, die unterdrückt, riskiert man höchstwahrscheinlich eine Autoimmunerkrankung.
Ich wusste nicht, dass Frauen da öfter so etwas bekommen oder darunter leiden als Männer. Interessant.
Ja.
Brauchen wir auch in Deutschland einen isländischen Frauenstreik?
Das wäre natürlich phänomenal. Die haben es ja dieses Jahr versucht. Aber es hat nicht geklappt.
Habe ich nicht mitbekommen.
Siehst du, das ist das Problem.
Schlechte PR.
Das ist das Problem. Du hast es nicht mitbekommen. Und ich habe es eine Woche davor mitbekommen.
War der deutschlandweit?
Mhm. Ja. Also es hat nicht geklappt. Weil ich glaube, also bei Island muss man auch, also die haben ja einen Tag die Arbeit niedergelegt, die Frauen. Und 90% der Frauen, glaube ich, haben die Arbeit niedergelegt.
Ja.
Und dadurch ist ja sehr viel Veränderung passiert, weil alle gemerkt haben, es funktioniert gar nichts mehr.
Ja.
Die Männer sind verzweifelt, die mussten ihre Kinder mit irgendwie auf die Arbeit nehmen und Hotdogs waren irgendwie alle ausverkauft, weil sie den Kindern irgendwas zu essen geben wollten. Die waren so überfordert. Und genau, über 90% der Frauen in Island haben an diesem Streik teilgenommen. Und dieser Weg dahin war aber so langwierig, und das ist ja so ein kleines Land, ne? Also ich glaube, dadurch, dass die da so gut vernetzt sind,
stimmt.
Und sind ja auch viele Verwandte dort, also kleines Land, deswegen hat das gut geklappt. Das auf Deutschland zu übertragen oder andere Länder ist halt schwieriger.
Ein zweiter Anlauf könnte aber erfolgreicher sein.
In Deutschland?
Ja.
Ja, aber guck mal, du hast davon nichts mitbekommen. Ich habe davon eine Woche vor mitbekommen und ich bewege mich
ja
die ganze Zeit in dieser Bubble.
Das stimmt.
Und das ist so, da denke ich mir schon so, boah, wir müssen uns irgendwie anders organisieren.
Mhm. Man kann daraus lernen, man kann es ja dann anders
ja,
machen.
Ja, voll.
Und du könntest die Anführerin sein.
Och, das weiß ich nicht, nee.
Die Good Girl Exit Bewegung. Okay, also das wäre dann zu viel Verantwortung, aber es ist ja auch wieder ein gutes Zeichen, dass du dich dann nicht für verantwortlich fühlst.
Nee, ich will damit daran teilnehmen, beziehungsweise mit organisieren, aber ich würde mich jetzt nicht als Figur vorne sehen. Das fände ich ganz schlimm.
Zum Schluss, Silvi, noch eine kurze Autorvervollständigung. Du bist ja Autorin. Vervollständige spontan folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Wenn ich mir Tattoos überlege, lasse ich es mir auch, glaube ich, stechen.
Okay. Wann kommt das nächste?
Gerade ist keins geplant.
Okay. Ist das Paul auf dem rechten Oberarm?
Ja, Paul und Milo.
Auch eine Katze?
Ja, beide.
Ach, du hast
ich
zwei Katzen
zwei,
sogar.
Ja.
Also, du hast immer nur von Paul gesprochen.
Ja, tut mir leid, Milo vernachlässigt.
Also, okay, ja, für den anderen Oberarm. Was ist das da auf dem anderen oben? Das ist eine Hand.
Ja.
Ja, eine Hand, die ist geöffnet.
Ja, das sind zwei Hände.
Das sind zwei Hände.
Und das hier ist ein Gesicht und das ist Chaos.
Chaos?
Ja.
Chaos im Kopf?
Ja. Aber auch schön.
Hast du heute weniger Chaos im Kopf als früher, nach deiner ADHS-Diagnose zum Beispiel?
Nein.
Nein. Was hattest
du? Ich glaube nicht, nein.
Nein. Nachdem du eine Diagnose hast, Was ist jetzt anders? Außer, dass du die Vergangenheit erklären kannst. Was ist aber in der Gegenwart anders mit dieser Diagnose für dich?
Na, ich glaube, wenn man die ADHS-Diagnose bekommt, dann hat sich zumindest bei mir verändert, dass ich so immer ganz doll mit aller Kraft versuche, dem allem gerecht zu werden, weil ich weiß, kann das vielleicht gar nicht in dem Ausmaß oder dass ich mehr Verständnis habe, wenn es mal nicht klappt oder wenn ich mal Dinge versemmel, dass ich weiß, es liegt jetzt nicht daran, dass ich eine Versagerin bin, sondern ich starte einfach an einem anderen Punkt.
Ja. Mein letzter überflüssiger Online-Kauf war? Na, vielleicht gab es keinen.
Doch, 100 pro. Gab auf alle Fälle einen.
Okay, was war's?
Ich meine, überflüssig, was ist schon überflüssig? Aber ich habe bestimmt irgendwas gekauft, was ich überhaupt nicht nötig hatte. Irgendein Dekoartikel war das bestimmt.
Okay. Irgendwas für Katzen.
Vielleicht.
Und das letzte Mal geschrien habe ich.
Geschrien? So einfach aus vollem Leibe. Boah, das ist schon sehr lange her.
Okay.
So einfach in Kissen, meinst du so?
Ich weiß es nicht. Aus Wut, aus Begeisterung. Kann ja alles sein. Muss ja auch nicht negativ sein.
Also ich bin sehr schreckhaft. Also kann schon sein, dass ich da bestimmt mal diese Woche geschrien habe, weil ich erschrocken bin. Aber jetzt nicht in Kissen oder so. Oder so einfach rausschreien. Boah, das ist schon lange nicht mehr. Aber es gibt in Köln, glaube ich, so ein... Da treffen sich Leute, die schreien immer am Rhein. Das nennt sich Rheinschreien.
Das klingt doch so gut. Schreien, ja. Schreien am Rhein.
Ja, die treffen sich alle und schreien dann einfach am Rhein. Vielleicht sollte ich da mal hin.
Vielleicht. Silvi, danke dir für die Begegnung.
Danke dir.
Und dann bis die Tage wieder.
Tschüss.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Mir war klar, dass es irgendwann zu diesem Thema kommen muss.
Ich liebe es wirklich sehr, wenn das Leben mir Herausforderungen stellt.
Ich habe jetzt mit vielen Leuten mich unterhalten und es ist ein schmaler Grat zwischen persönlich und privat.
Scheitern gehört zum Leben dazu, und zwar jeden Tag. Aber steh wieder auf.
Hi, ich bin Sissi und ich versuche, die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden.
Ich glaube, deswegen haben viele dann mal so kurz mal innegehalten, haben auf ihr Leben geschaut und gesagt, sag mal, was mache ich hier eigentlich? Ja, völliger Quatsch, das wollte ich ja nie machen.
Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht.
Warum glaubst du, ist das so?
Keine Ahnung, weil wir alle dumm werden. Ich weiß auch nicht.
Ich liebe es, Fragen zu stellen, die sonst keiner stellen möchte und Dinge über Menschen herauszufinden, die sonst oft unerwähnt bleiben.
Was war der Step? Warum hast du diese Entscheidung getroffen?
Vor 2 Jahren wurde ich am Bremer Hauptbahnhof abgestochen. Ein Messerangriff. Oh. Und an sich habe ich es gut weggesteckt. Ich habe mich auch gewehrt. Er hat auch aufs Maul gekriegt und alles. Aber wie die Justiz damit umgegangen ist, das hat mich geschockt.
Und auf der anderen Seite habe ich schon krass viele Frustmomente. Das hat in den letzten Jahren zugenommen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir viele Debatten führen, die so Aufregerdebatten sind. Also irgendjemand sagt einen krassen Satz, dann regen sich alle darüber auf. Es geht aber gar nicht um Lösungen, es geht gar nicht um konkrete Maßnahmen, sondern eigentlich nur noch so ein Empörungsritual.
Wenn man jung ist, hat man keine Geduld. Als ich noch jünger war, ich bin ja immer noch jung, ist nur ein Scherz. Also als ich noch jünger war, hatte ich natürlich auch keine Geduld. Aber die muss man in der Politik entwickeln.
So eine liebevolle Art und Weise. Ne, so einen liebevollen Umgang, der mir auch wahnsinnig wichtig ist. Also das merke ich einfach so, aufmerksam zu sein, aufeinander aufzupassen, einander zuzuhören. Das sind alles Dinge, die ich von meinen Eltern gelernt habe.
Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt.